Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Heute habe ich mich an einem besonderen Ort verabredet. Eine, ja, ich würde sagen, Jugendstil-Villa am Hamburger Roten Baum. Hier entsteht das erfolgreichste Hörspiel der Welt, die drei Fragezeichen und viele andere Hörspiele. Ich bin zu Gast am Arbeitsplatz der Hörspielproduzentin Heike Dine Körting, die seit über 50 Jahren für das Label Europa die Geschichten in Szene setzt, die zu den Kindheitserinnerungen vieler, vieler Menschen gehören. Frau Körting, es ist toll, hier zu sein.
Wunderbar, ich freue mich, dass Sie zu uns gekommen sind, mitten in der Stadt. Sie sehen die belebte Roten Baum-Chaussee und hier können wir gleich reingehen ins Haus, in das schöne Haus, gebaut von Haller. Haller war auch der Baumeister des Rathauses und einiger schöner Sachen, ist um 1864 entstanden und es ist eben so wunderschön groß und dann im Dachjuch hier oben dieses Studio, das Herz vom Ganzen. Aber wir können ja jetzt mal reingucken.
Das werden wir jetzt sofort machen. Und eigentlich brauchen wir ja auch für Hörspiel ein bisschen Ruhe. Und hier kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, dass hinter dieser Tür eben Hörspiel produziert wird, weil hier tatsächlich ein bisschen Lautstärke herrscht.
Und wenn wir jetzt gleich drin sind, werden Sie sehen, davon merken Sie nichts.
Sind ja eigentlich auch manchmal Fans, die hierher kommen?
Also eine oder andere kommt schon, aber sie wagen sich nicht so sehr aufs Grundstück. Also die sind ja alle liebenswürdig und man macht auch Autogramme. Aber das wagt so schnell keiner. Nein.
Dann werden wir jetzt die Villa betreten. Das ist ja auch so ein schönes Hörspielgeräusch, oder?
Oh, Türen, ja, die diese schöne, dicke Treppe.
Sie quietscht nicht so doll.
Genau, und dann sind wir jetzt also im Haus.
Ich schlage vor, Frau Körting, wir schauen uns jetzt in Ihrem Reich ein bisschen um und gucken uns die Geschichte der drei Fragezeichen und aller anderen Hörspiele, die Sie hier produzieren, an gemeinsam.
Wunderbar. Wollen wir dann zuerst ins Studio gehen vielleicht?
So machen wir das.
Da müssen wir aber ordentlich die Knarrtreppen hoch. Und hier sitzt immer Oliver Rohrbeck, ihm gegenüber Bob Andrews, also Andreas Fröhlich. Und Jens sitzt neben Andreas, Jens Wawacek. Die anderen Schauspieler müssen sich die anderen Mikrofone teilen. Es wird sehr selten mal eins der Mikrofone freigegeben von den dreien. Wenn aber schon was Besonderes passieren.
Deutschlandfunk Kultur heute zu Gast bei Heike Dine Körting, die erfolgreichste Hörspielproduzentin Deutschlands. Und jetzt sind wir tatsächlich in dem Raum, wo es passiert, wo die drei Fragezeichen unter anderem produziert werden und viele andere Hörspiele auch. Sie haben ja auch so viele Requisiten auf dem Tisch liegen vor dem Sprecher. Was haben wir denn hier alles?
Also, wir haben gerade Aufnahmen gemacht, jetzt am Wochenende. Und die ganzen großen Geräusche, das werden wir vielleicht uns nachher nochmal angucken, machen wir drüben in den Geräuscheräumen. Aber damit die Aufnahmen lebendig werden, ist ja zum einen wichtig, was auch kaum mehr jemand macht, dass möglichst alle Schauspieler beieinander sind, aufeinander reagieren können. Und damit sie auch so diese Geräusche vorbereiten können, kriegen sie hier so feine Sachen. Hier sehen sie zum Beispiel ein Handy. Das ist ein riesiges altes Spielzeug. Aber wenn man das jetzt nimmt, in die Hand nimmt, hören Sie ein bisschen Tastengeräusche. So, dass man das schon vorbereitet. Und das steht auch alles hier drin. Und hier haben wir jetzt so Funkgeräte. Da brauchte ich einen Code gerade für den Safe. Da können wir dann so...
Ne? Wobei
dann
das auch so ein altes Spielzeug, eine Laserpistole, alles, so sieht das ein bisschen aus. Ne?
Und das wird dann immer, da freuen sich die Sprecher auch immer schon, wenn sie dann kommen, freuen sich, was haben wir denn heute wieder hier alles aufgebaut. Das ist der Code. Ne? So machen wir dann einen kurzen Code. Den mussten also ein Safe öffnen.
Ist hier eigentlich auch die allererste Folge von den drei Fragezeichen entstanden?
Also nicht hier, sondern in dem anderen Studio in der Agnesstraße, aber im Prinzip so gut wie hier, denn das Studio war ganz genau so. Die Einrichtung, der viereckige, dieser etwas sechseckige Tisch und vor allen Dingen die ganzen Aufnahmegeräte sind alle noch aus der Zeit und von damals, also 40 Jahre und eben nur ein bisschen hierher versetzt.
Ja, das war 1979, die drei Fragezeichen. Richtig. Das ist ja eigentlich eine Buchreihe.
Ja.
Wie sind Sie auf die gestoßen?
Eigentlich durch mehr oder minder, ich will nicht sagen durch Zufall, aber dadurch, dass ich immer so kleine Treffen mache mit jungen Leuten. Also damals waren sie ja noch fast, war ich ja selber fast noch so jung, aber mit Freunden von meinen Patenkindern haben wir zusammengesessen und habe gesagt, so, wir haben jetzt dies gemacht und das gemacht, 5 Freunde, schöne Serie. Ach, könnt ihr euch dann vorstellen, was wir mal so jetzt machen sollten? Und da war einer dabei, der sagte, Mensch, kennst du denn die drei Fragezeichen? Ich gebe dir mal das Buch, dann musst du es lesen. Na, das hat er mir dann auch gebracht und ich habe es gelesen und wusste, das müssen wir machen.
Und wann ist Ihnen dann bewusst geworden, da habe ich wirklich was Besonderes geschaffen, was ganz viele Leute mögen?
Also das habe ich relativ spät eigentlich mitgekriegt, weil ich vor lauter Arbeiterei oder wir nennen es immer, wir basteln hier unsere Hörspiele, vor so viel machen. Ich war ja auch selten in anderen Studios, eigentlich immer nur mein eigenes gemacht. Und dass es eben so erfolgreich war, habe ich eigentlich zum ersten Mal gemerkt, als ich mit in die Fabrik fuhr. Die Fabrik für Schallplatten, die war in Quickborn. Und wenn man dann mal da sah, dass eine Produktion von den drei Fragezeichen, also jetzt nehmen wir mal den Superpapagei, die erste Folge, immer nach wie vor eine meiner Lieblingsfolgen, wie dann die Schallplatten da 90.000 Stück an einem Tag durchflutschen und unten in die Hülle reinkommen, das war einfach, da dachte ich, hoha, toll.
Ihre Geschichten gehen ja auch immer gut aus. Ist das wichtig, dass wenn man was für Kinder produziert, dass man irgendwie ein gutes Ende hat?
Ich finde es sehr, sehr, sehr wichtig. Also weil Negatives gibt es sowieso genug. Und ich finde, gerade bei Hörspielen, wenn die Kinder es zum Beispiel auch im Bett hören oder sitzen am Tisch und möchten, dann möchte ich sie nicht entlassen mit irgendwas Belastendem. Es muss immer irgendwie gut ausgehen, auf jeden Fall. Und auch in den Märchen, die ich ja auch als allererstes hier realisieren durfte, habe ich dann auch so Sachen dann weggelassen, dass dann die Augen ausgepikst werden. Oder so, das haben wir dann mit dem Erzähler irgendwie elegant gelöst.
Sie waren ja auch oder sind die alleinige Regisseurin vom Europa-Label. Und Sie haben über 3000 Hörspiele geschaffen.
Ja.
Wie haben Sie das geschafft? Das ist ja ein irres Arbeitspensum.
Ja, ich kann auch gut arbeiten und kann auch viel arbeiten und kann ich auch glücklicherweise toi toi auch heute noch. Ich brauche nicht so wahnsinnig viel Schlaf. Und da das auch gleichzeitig Hobby ist, kann man sagen, ich arbeite nicht nur, sondern mache auch Vergnügen und bin also immer früher mit der Nagra unterwegs gewesen und heute mit irgendeinem
Nagra ist ein Aufnahmegerät, wo Sie dann was eingesammelt haben, Geräusche eingesammelt haben.
Und heute hat man ja es etwas einfacher, braucht man nicht so schwer schleppen. Dann kam dazwischen die Uhrmaschinen, die Sie hier auch gleich sehen werden, die immer noch mit Rundschleifen laufen.
Ja, wir können mal nach nebenan gucken.
Gerne.
Also das ist das Studio.
Ja.
Also und nebenan ist im Prinzip hier ist Ihr richtiger Arbeitsplatz.
Das ist mein Reich. Und Sie sehen gleich, alles ist auf Rollen. Die schönen alten Telefunkenmaschinen. Bandmaschinen 15. Ne, oder hier diese ganz uralten, aber wunderbaren. Die sind so, ich würde mal sagen, wie so ein alter Rolls-Royce. Die sind also alle immer im ersten Schuss. Also immer, immer gut gepflegt und gut sortiert und keine Probleme.
Und Sie produzieren nach wie vor auf diesen Bändern, was sehr ungewöhnlich ist, weil normalerweise wird heutzutage digital produziert.
Ja.
Warum halten Sie an dieser analogen Technik fest?
Also ich persönlich finde es ja einfach herrlich, weil der Ton kommt von dort, direkt auf das Magnetband. Und dort ist er auch, so wie er aufgenommen wurde, so wie die Sprache war. Wenn Sie jetzt nehmen, das Digitale wird ja erstmal schön zerhackt in Informationen. Dann werden die Informationen wieder zurückverwandelt. Und meines Erachtens geht dabei, es war eine große Brillanz drin, aber dabei geht die Wärme verloren.
Hier hängen ja zum Beispiel tatsächlich auch an der Wand richtig Magnetbänder wie so Schnürsenkel an Nägeln. Und da stehen dann ja Geräusche dran, ne? Leerlauf sehe ich, Regen.
Also das Ganze ist noch aus der Urzeit der Hörspiele, als wir dann eben über die Uhrmaschinen so ein Band laufen lassen können, als Loop ist er geschnitten. Ich kann ja jetzt mal eins auflegen.
Ja, machen Sie jetzt mal. Das sieht aus wie große Kassettenrekorder, muss man sagen.
Ich nehme mal hier.
Jetzt nehmen Sie sich ein Geräusch weg.
Genau, ich nehme mal hier ein paar Steinschritte.
Schritte, okay, sehr gut. Die werden jetzt hier eingespannt in diesen großen überdimensionalen Kassettenrekorder.
Ich gehe jetzt wieder zurück zum Mischpult und ziehe jetzt den Regler dafür auf.
Und schon marschiert jemand über Stein.
Genau. Und der Vorteil ist eben, wenn ich jetzt hier mein Rohband habe ohne Geräusche, dann kann ich hier insgesamt 34 verschiedene Geräusche abrufen. Ob es nun über Rundband ist oder über CD oder über die Maschinen hier, diese wunderbaren, schönen, dicken, alten Maschinen. Und dann kann ich mich hier in die Mitte setzen. So, dann läuft hier mein Hauptband und dann hole ich mir eben da die Schritte, dann läuft er jetzt gleich von rechts nach links. Da kann ich ihn gleich von nach links laufen
lassen.
Und Sie
sind tatsächlich wie eine Dirigentin, die die Geräusche hier
So, wie Musik irgendwie einblende. Und das ist eben das Schöne, weshalb ich auch eben Band noch so sehr liebe. Wenn ich jetzt hier auf Hinterband drücke, kann ich das hören, was ich aufnehme. Das können Sie beim Digitalen ja nicht.
Es gibt ja auch einen Raum, wo sich noch mehr Geräusche verstecken.
Oh ja.
Und den würden wir uns jetzt als nächstes ansehen.
Ja, gerne. Ja, das ist der Geräuscheraum gleich nebenan. Da gehen wir jetzt gern mal hin. So, dann sind wir jetzt hier gelandet in unserer Schatzkammer für Geräusche. Und in jedem Regal steht eben alles das, was wir so brauchen.
Ja, Deutschlandfunk Kultur. Wir sind heute zu Gast bei der Hörspielproduzentin Heike Dine Körting. Und jetzt stehen wir hier vor den großen Regalen und können uns die Dinge angucken, mit denen Frau Körting die Geräusche für ihre Hörspiele händisch tatsächlich produziert.
Das ist der Wecker von den drei Fragezeichen.
Das ist dieser schreiende Wecker aus der Folge Der seltsame Wecker, ne?
Den wissen Sie, dass ich den gemacht habe, ja?
Sie haben diesen Schrei
den
gemacht.
Den Schrei, ja, können da waren auch einige Teile. Nein, heute nicht. Problem ist, dass ich ein bisschen Halsschmerzen hatte heute Nacht, jetzt gut sprechen kann, aber danach bestimmt nicht mehr. Denn der Schrei muss schon schön lang und fies sein.
Sie sind auch Blackie der Vogel.
Telefon! Oder ab, ab, ab. Das kann ich ja jetzt noch machen. Das ist nicht so anstrengend. Aber jetzt sehen Sie, hier ist eine wunderbare Ordnung. Hier unten sind eben die Gebüsche.
Gebüsche, da liegen Bänder, alte Bänder auf dem Boden. Das heißt, wenn man da jetzt ein bisschen dran rumraschelt, dann klingt es wie Gebüsch.
Genau, da kann ich mich jetzt, ich brauchte das jetzt gerade, musste ich mich hinter einer Hecke verstecken mit den 5 Freunden. Und dann habe ich dann solche Sachen hier auch nicht. Das ist also
so ein bisschen Bast, altes
Stroh. Ja, da gehören die, das sind Flaschenschützer, ne?
Ah, ja.
Und dann macht man eben so ganz leise. Ja, nicht so laut. So. Macht man das. Und das muss eben auch alles immer wieder schön sauber dahin kommen, wo es hergeholt wurde. Genau. Hier haben wir immer noch die Kette von Huibu seit 45 Jahren, die große alte rostige Rasselkette.
Das war eins der ersten Hörspiele, das Sie produziert haben.
Ja, vor allen Dingen eins der ersten Serien. Ne?
Es sind ja nicht nur die Geräusche wichtig, sondern auch die Stimmen für ein Hörspiel.
Oh, ganz besonders
wichtig. Was zeichnet denn eine gute Hörspielstimme aus?
Also ganz bestimmt nicht, weil sie schön ist oder nicht nur, weil sie schön ist, sondern eigentlich immer etwas Besonderes. Also, und da muss ich sagen, ist es mir sehr gut gelungen, bei den drei Fragezeichen eben drei zu nehmen, die völlig unterschiedlich sind, nicht? Jens mit dieser etwas hellen Stimme, Justus auch vom Charakter her, der energische, der alles weiß. Und Andreas dann so für die Recherchen und Archiv, das war hier ganz, ganz wichtig ist, dass die sich sehr, sehr unterscheiden, dass also ein Kind auch gleich weiß, ah, jetzt ist der dran. Und dann ist es natürlich schön, wenn man so ganz besondere Stimmen hat für die Nebenrollen. Das ist
Sie haben ja hier auch mit Hans Petsch zum Beispiel produziert, dem berühmten
hunderte von schönen Schallplatten gemacht. Das ist ja wirklich der Märchenonkel der Nation. Und ich kann mich auch noch erinnern, das erste Mal, als ich mit ihm aufgenommen hatte, da hatte ich mein erstes Hörspiel umgearbeitet, Die kleine Seejungfrau. Da saß ich dann ihm gegenüber, also jetzt auch wie hier ungefähr. Und dann fing er an zu sprechen. Das war Musik. Ich konnte es kaum fassen, wie wundervoll das, was man geschrieben hatte, plötzlich klang.
Das ist, glaube ich, auch, wer diese Stimme gehört hat, der wird sie immer erinnern, weil das wirklich so ein besonderer Klang ist. Was ist denn eigentlich die besondere Herausforderung, ein Hörspiel für Kinder zu produzieren?
Also Herausforderung ist es insofern, wie wir es uns selber auferlegt haben, oder eigentlich mein Mann war ja derjenige, der damit angefangen hatte. Wir machen eben nicht irgendwie ein gelesenes Buch, sondern wir machen ein Hörspiel, nenne ich eine Spezies sui generis, eine Sache, die ganz und gar für sich sprechen muss. Ich kann sagen, Kopfkino, Ohren auf, Augen zu. Und dann hinein versetzen. Und das ist eben so, dass da so viel mehr Fantasie blühen kann, als vielleicht, wenn man jetzt einen Film sieht.
Wenn man sowas Vorgefertigtes hat. Und es ist ja auch so, dass mittlerweile viele Erwachsene ihre Hörspiele wiederhören oder gerne hören. Wie erklären Sie sich das?
Also ich denke mal, das sind Kinder gewesen, die damals, es gab ja diese Kassettengeneration, da war das ja ganz besonders so, dass also jedes deutsche Kind hatte bestimmt 5 bis 6 Europakassetten in seinem Köfferchen. Ich denke mal, die Art und Weise, ein Hörspiel zu garnieren mit Geräuschen, nicht vom Erzähler was durcherzählen zu lassen, sondern das wirklich durchzuschauspielern, das und die Musik dazu, das macht vielleicht das Geheimnis aus. Und das gibt es auf der Welt nicht nochmal.
Sie sind ja eigentlich Juristin, waren eine der jüngsten Rechtsanwältinnen Deutschlands. Wie sind Sie zum Hörspiel gekommen?
Also eigentlich dadurch, dass ich mir immer ein bisschen Geld verdienen musste in den Semesterferien oder auch während des Semesters. Ich hatte von Haus aus, konnten wir nicht so viel, konnte mein Vater mir nicht so viel geben, wie manche anderen vielleicht kriegten. Und dann musste ich eben jobben. Und dann jobbte ich hier und da, machte alles Mögliche. Und unter anderem hat mich immer interessiert die Literatur. Wollte ich eigentlich auch erst Literaturwissenschaften studieren. Und den Herrn Beuermann, den Andreas, hatte ich auf dem Kostümfest kennengelernt als junges Mädchen.
Ja, späteren Mann.
Ja, sehr viel späteren Mann eben. Und dann, als ich aus Genf von meinem Studium, meinen ersten Semestern zurückkam und jobben musste, da hatte ich dann mal einfach den Weg angetreten und habe gesagt, darf ich nicht auch vielleicht hier ein bisschen helfen, wenigstens mal ein Hörspiel schreiben. Mhm. Und damit ging es dann los. Erst mit dem Schreiben, dann mit ein bisschen Besetzen und dann mit Machen und später habe ich die ganze Produktion übernommen.
Ihr Mann hat ja auch das Europa-Label gegründet.
Ja.
Aber Sie sagen, irgendwann habe ich eine Hörspielproduktion übernommen. Wie haben Sie sich das Wissen angeeignet? Also wir haben ja gerade schon miterlebt.
Ja, also ich habe immer Stück für Stück, bin also relativ neugierig. Ich habe immer geguckt, wie die es machen. Da gab es ja auch den sehr guten Regisseur vor mir, den Konrad Halver, der mit meinem Mann diese Kamei-Geschichten gemacht hatte. Ja, und dann habe ich also immer so gerne vor der Tür gelauscht und gehorcht und geguckt und hatte dann für mich das Glück, dass er selber zur Konkurrenz gehen konnte und da irgendwie vielleicht dachte, dass er da günstiger dran ist. Und damit war diese Stelle vakant und dann habe ich mir das eigentlich alles so, mein Mann hat mir das eine oder andere gezeigt, er war ja auch Tonmeister zusätzlich, aber eigentlich habe ich mir das alles irgendwie abgeguckt.
Aber das war ja dann schon eine Entscheidung. Sie waren eigentlich Rechtsanwältin
Bin
und haben
auch.
Dann gesagt, und sind Sie nach
ja.
wie vor,
ja.
und haben dann gesagt, jetzt mache ich ganz was anderes.
Nein, eigentlich nicht. Es ist, das überschneidet sich auch so schön. Nicht mit Autorenrechten und solchen Sachen. Also es ist so, dass es für mich nicht ganz was anderes ist. Das fusioniert schön miteinander. Also ich mache ja zum Beispiel eben keine Scheidungen oder Mietersachen oder sowas, sondern kümmere mich, wenn, dann um Urheberrechte.
Ach, das machen Sie nach wie
ja.
vor auch?
Ja, ich bin auch hier am Oberlandesgericht zugelassen.
Ihr Mann, der ist vor 3 Jahren gestorben.
Leider, ja.
Wie haben Sie diesen Einschnitt erlebt? Hat das Auswirkungen auf Ihre Arbeit auch gehabt?
Oh ja, würde ich schon sagen. Also es ist einfach was ganz, ganz Wichtiges und Großartiges ist in meinem Leben weggefallen. Auf der anderen Seite war mein Mann ja von vornherein eben sehr viel älter als ich. Und er ist überall gegenwärtig. Es ist also nicht, dass ich jetzt hier alles nur nichts wegräume, seinetwegen, aber er ist einfach überall hier und auch in Hasselburg, wo ich ja eigentlich wohne.
Die Räumlichkeiten atmen Ihren Mann
ja.
und die
ja.
Erinnerungen sind ja sehr
ja.
lebendig. Wir schauen uns noch ein bisschen um in Ihren Räumlichkeiten.
Gerne.
Und ich bin gespannt, was wir noch entdecken heute Vormittag. Bei unserem Rundgang durch Ihre Villa, wo Ihr Studio ist, sind wir jetzt in einem Esszimmer angekommen. Ja. Hörspielalarm, es knarzt hier auch sehr schön. Ne?
Ja, überall.
Hier steht ein großer Tisch, da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stühle. Wer sitzt hier, wer speist hier?
Also, wenn wir Aufnahmen machen und können es uns erlauben, eine Mittagspause zu machen oder eben nach den Aufnahmen, dann ist es, wenn wir jetzt mal bei den 3 Fragezeichen bleiben, da ist es Tradition vom ersten Tag an, dass es immer Steak gibt. Ob nun Boulette, nur grünen Salat oder wie auch immer. Und dann es ist es eben schön, wenn wir aus dem Kleinen oben hier in frische Luft gehen und dann sitzen wir an diesem riesigen runden Tisch und wir sind bei den Aufnahmen fast immer, weil wir auch dann immer noch einen Assistenten, der André Minninger ist dabei und noch ein Techniker dabei. Dann sind wir meistens so 10 bis 12 Leute. Sie sehen, da sind noch ein paar mehr Stühle. Mhm. Und dann sitzen wir hier rum und machen einfach eine richtige schöne Pause. Eine
Mittagspause. Sie gucken in Ihren schönen Garten. Sie kennen nun die Hauptdarsteller von Ihren Hörspielen, eigentlich von allen Hörspielen, genauso auch Hani und Nani, TKKG und 3 Fragezeichen, seitdem Sie Kinder gewesen sind. Mittlerweile sind es teilweise ältere Herren oder zumindest
ja,
Männer über 50 oder
ja.
die auf die 60 zugehen.
Ja.
Gab es da nie die Idee, die vielleicht mal neu zu besetzen?
Also die Idee gab es zum Beispiel bei den 3 Fragezeichen bereits als die 25 oder 30 wurden und das war ja nachher übernommen worden von Bertelsmann und da dachte man, also eigentlich ist es an der Zeit, die jetzt mal zu ersetzen durch junge Neue und da haben wir damals gesagt, nee, also das ist so ein wunderbares Zusammenspiel und es hat auch niemand von den Hörern je sich beschwert und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir weiter, entweder hören wir alle auf oder wir machen alle weiter.
Wenn man sich so lange kennt, also 3 Fragezeichen jetzt seit 40 Jahren, ist das tatsächlich sowas wie Familie dann auch für Sie?
könnte man sagen. Es ist immer also Zeitfamilie. Wir haben im Jahr so und so viele Inseln mit den TKKGs und den fünf Freunden und den Hanni und Nannis. Da machen wir ja, beim Fragezeichen machen wir 6 Folgen. Dann haben wir meistens 3 oder 4 Zeitinseln schon jetzt auch für 2021, weil ja alle sehr begehrt sind und da müssen wir eben zusammenkommen. Und dann ist es wirklich wie ein Nachhausekommen.
Sie sind 1945 in Jena geboren, ja, aber aufgewachsen in Lübeck.
Ja.
Was hat Ihre Familie da in den Norden verschlagen?
Also mein Vater war in Gefangenschaft in Lübeck, in der Mesenkaserne. Meine Mutter war auf dem Wege von Berlin zu ihren Eltern nach Schlesien. Und dann waren die Grenzen zu und dann kamen die Polen und die Russen von der anderen Seite. Und sie war schwanger und hatte dann die Möglichkeit, eine Adresse bekommen bei Jena auf einem Bauernhof, dass sie da so lange sein kann, bis ich geboren werde. Mhm. Und als es dann möglich war, mich in einen kleinen Holzwagen zu packen, meine Brüder an der Hand zu nehmen, einer ist 8 Jahre älter, der Uwe, der andere 11 Jahre älter, hat meine Mutter die an die Hand genommen und hat sich dann auf den Weg gemacht, zu Fuß und auch mal ein bisschen mit der Bahn oder was man alles machen konnte, nach Lübeck zu kommen.
Sie haben vorhin schon erzählt, Ihre Eltern hatten nicht viel Geld.
Nein.
Wie hat das Ihre Kindheit geprägt?
Also es hat es so geprägt, dass man jetzt heute noch sich einfach über bestimmte Dinge freut. Es ist nicht so selbstverständlich, wenn man eine Reise machen kann. Oder wenn ich in ein Restaurant gehe, würde ich nie mir das teuerste Gericht aussuchen. Oder ich habe mehr Freude, ins Alsterhaus zu gehen und hier meine Gardinen, wie Sie sehen, Restepost zu kaufen, als jetzt vielleicht in einen guten, großen Laden zu gehen. Es bleibt einem immer irgendwie doch so, selbst wenn man jetzt mehr verdient, eine gewisse Achtung auch davor.
Nicht? Um dafür vielleicht ein Verständnis zu bekommen, ich habe eine Geschichte gelesen, oder Sie haben in einem Interview erzählt, Ihre Mutter hat Hustensaft für Sie besorgt.
Ja, das war eben so, dass es ja in der Zeit auch gar nichts zu essen gab, auch für meine Brüder nicht. Die mussten, dann wurde aus Fischhaut wurde eine Fischsuppe gemacht. Und irgendwie an Süßigkeiten zu kommen, hat meine Mutti sich dann angestellt beim Arzt und sich Hustensaft verschreiben lassen. Und das haben wir dann aufs Brot gekriegt. Das ist mal ein bisschen so statt Marmelade. Also solche Sachen gibt es. Und ich muss noch sagen, heute tut es mir noch in der Seele weh, wenn ich meine Mutti sehe mit den Einkaufstaschen und an der Bushaltestelle stehen und die Hände eingeschnürt. Also das weiß ich heute noch. Ich würde so gerne noch was Gutes tun. Mhm. Aber sie hat Freude gehabt an der Familie und hat auch immer gesagt, mein Gott, Hagedine, das ist doch, du brauchst doch auch eine große Familie. Und ich habe ja die Familie.
Sie haben Ihre ersten Aufnahmen tatsächlich auch als Kind gemacht.
Ja.
Mit dem Aufnahmegerät sind Sie da losgezogen. Woher kam denn diese Faszination?
Also Geschichten haben mich immer interessiert. Radio war auch, Fernsehen gab es ja sowieso noch nicht oder gab es auf jeden Fall nicht bei uns zu Hause. Und ich war immer schon ein Hörmensch. Also wenn es im Radio irgendwas gab, Eduard Marx erzählt Geschichten, weiß ich noch genau immer wann und wie. Und dann gab es den Tierfreund und Kinderfunk und abends Schusch ins Körbchen. Also ich war immer pünktlich am Radioapparat und habe damals auch immer schon gedacht, das möchte ich auch machen. Und habe auch mit Künstlern schon sehr viel zu tun gehabt. Aus dem Grunde, weil unser Nachbarjunge, Sohn des Intendanten vom Lübecker Stadttheater war und von der Oper war. Und da durften wir immer hingehen. Gab es eine schöne große Loge und da durften wir hingehen und durften dann auch immer vorher oder nachher in die Räume gehen, wo die Schauspieler sind. Also zum Beispiel so ein Mann wie Page oder auch Quatschlik. Diese haben ja auch alle in Lübeck gespielt.
Will Quadflieg. Ja. Wenn ich mir das hier vorstelle, Sie sitzen hier an der Tafel, gemeinsam essen und ich Sie heute Vormittag auch in Ihrer Freundlichkeit erlebe, können Sie eigentlich auch streng sein bei den Aufnahmen, dass Sie sagen, so, jetzt reißt euch mal ein bisschen zusammen?
Das muss ich manchmal, ja. Aber ich versuche es trotzdem eigentlich immer so, trotzdem mit Freundlichkeit zu machen. Dann sage ich so, Kinder, jetzt ist aber Schluss jetzt mit lustig, komm, jetzt machen wir mal, sonst sind wir heute Nacht noch am Arbeiten, so ungefähr vielleicht mal. Aber eigentlich bin ich vom Typ her freundlich und auch gerne freundlich.
Ich habe auch gelesen, Ihnen ist es wichtig, dass Sie immer im Guten mit den Menschen auseinandergehen.
Ja, ja. Also um Gott, dass wir nicht ins Bett gehen und abends Streit haben mit jemandem. Also wir wissen nie, wenn sie morgens wieder aufwachen, ob sie das wieder gut machen können oder nicht gut machen können. Und es ist eben so, es macht das Leben für die Menschen ja so schwer, wenn die dann mit Konflikten und Problemen belastet sind, die vielleicht nicht nötig sind. Es gibt ja Dinge, die müssen erstritten werden. Es gibt eine gute Streitkultur, ist ja auch wichtig.
Gerade Sie als Rechtsanwältin wissen das natürlich.
Ja, genau. Aber da weiß ich eben auch, wie viel unnützen Ärger es geben kann.
Frau Körting, wir gehen noch mal weiter.
Ja, gerne.
Wir tafeln jetzt hier nicht gemeinsam.
Na, ich habe aber für Sie Brötchen besorgt.
Sehr schön, das werden wir dann später noch zu uns nehmen. Aber erstmal bin ich noch ein bisschen gespannt und wir schauen uns noch weiter hier bei Ihnen um.
Ja.
Jetzt sind wir ein paar Stufen runtergegangen in Ihrer Villa, wo Sie Ihre Hörspiele produzieren. Wir sind jetzt hier in einem Gang und hier hängen ganz viele goldene und Platin-Schallplatten, die Sie verliehen bekommen haben. Ich glaube, insgesamt haben Sie über 180 goldene Platin-Schallplatten.
Nachher wurde nicht mehr gezählt. Jetzt gibt es ja zum Beispiel, eben hier habe ich auch gerade was, das ist dann stellvertretend für 100.
Okay, hier sieht man den Super-Papagei und da ist die Feder eingelassen in Acryl.
Das ist schon sehr, sehr, sehr speziell und schön gemacht.
Ja, was bedeutet Ihnen das, wenn Sie jetzt hier zwischen Ihren ganzen goldenen und Platin-Schallplatten stehen?
Ehe ich das hier aufgehängt habe, habe ich gedacht, wir haben ja hier im Souterrain unsere wichtigsten Mitarbeiter auch sitzen. Und habe ich gedacht, hier muss es auch ein bisschen hell sein und glänzen und fröhlich aussehen. Und das ist doch der ideale Platz für die goldenen Schallplatten. So war es eigentlich entstanden.
Also Sie haben das einfach hier hängen, weil es schön aussieht und weil es ein bisschen Licht gibt.
So würde ich es mal sagen. Bestimmt nicht, um anzugehen.
Ich meine, Sie haben ja allein von den drei Fragezeichen über 50 Millionen Einheiten verkauft. Ende der 80er Jahre, da gab es aber plötzlich so einen Einbruch bei den Hörspielen. Da lief es nicht mehr so. Konnten Sie damals feststellen, woran das lag?
Ja, das lag einfach an der Zeit, in der eben so viel schönes technisches Neues kam. Es kam diese Tamagotchi-Püppchen, es kam Video, das Puschenkino, wie man es nannte. Überall gab es auch Videotheken, da konnte man sich eine Videokassette leihen und dann zusammen das hören, schön auf dem Sofa. Und es gab so wahnsinnig viel Technisches, was ja auch dann irgendwie für die Kinder interessanter war. Es ist ja auch heute so, dass die Kinder so mit 8 Jahren oder 10 Jahren dann irgendwie wieder aussteigen aus dem Hörspiel.
War das für Sie damals dann auch mit einer Panik verbunden, dass Sie gedacht haben, okay, jetzt gehen die Verkäufe so runter,
nein.
Jetzt muss ich vielleicht was anderes machen?
Nein, also ich bin ja sowieso, habe ich ja eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich mein Leben lang Hörspiele produzieren werde. Ich bin ja auch Rechtsanwältin und habe Urheberrechtsgeschichten gemacht und habe dann aber in der Zeit auch sowieso schon mit meinem Mann eine Filmfirma aufgebaut, die wir 10 Jahre hatten, weil ich davon ausging, dass es damit vorbei ist. Also das hat mir keine Panik gemacht, nein.
Aber irgendwann ging es ja dann wieder los. Was hat die Wende gebracht?
Also ich denke mal, es war so die Zeit, als die Kinder erwachsen wurden, vielleicht auch selber wieder Kinder gehabt hatten und ein bisschen überfordert wurden oder sie genervt hat mit dem viel Technischen. Und es geht ihnen ja vielleicht, oder ging mir ja auch so, als ich gefragt wurde von meinem Mann damals, welche Serie möchtest du da mal produzieren? Da habe ich natürlich auch dran gedacht, als Kind habe ich doch im Bett immer schön Hanni und Nanni gelesen. Und so geht es eben denen auch, nicht? Dann haben sie sich erinnert, es zog wieder an, es war also diese Zeit war gekommen und dann konnte man nach und nach wieder, es ist natürlich lange, lange nicht das, was früher war.
Und es gibt die drei Fragezeichen auch weiterhin auf Kassette. Warum werden sie weiter auf Kassette verkauft?
Ja, es gibt einfach so viele Sammler. Also alleine in der Facebook-Seite sind, glaube ich, knapp 200.000 Fans. Und die, würde man sagen, 10% von denen oder vielleicht 5% von denen sammeln alles. Schallplatte auch. Schallplatte und Kassette.
Wir laufen ja heute durch Ihr Lebenswerk und wenn ich das verraten darf, Sie werden im Sommer 75 Jahre
richtig
alt. Haben Sie sich irgendwie so einen zeitlichen Horizont gesetzt, wo Sie sagen, so lange möchte ich jetzt noch machen oder gibt es sowas nicht?
Nein, nun nicht mehr. Also als ich ein junges Mädchen war und auch zu tun hatte mit anderen hier aus dem Rundfunk, Hörspielabteilung und so, habe ich gedacht, also Mensch, wenn man 60 ist, ist es auch selbstverständlich, dass man aufhört. Aber da habe ich vielleicht noch ein bisschen eher dran gedacht. Jetzt denke ich nicht mehr dran. Ich mache, solange man möchte und solange ich auch kann und gesund bleibe.
Ich meine, Sie können sich ja auch auf Ihr Gut zurückziehen. Das
sicher
heißt, Sie leben auf einem Gut, das ist etwa 100 Kilometer
von hier entfernt. Ja, knapp 100 Kilometer, eine Stunde entfernt, das Gut Hasselburg. Das haben wir vor 45 Jahren übernommen, zu restaurieren und zu renovieren und schön zu machen. Und da machen wir eben sehr viele Konzerte. Inzwischen ist es Besitz der Stahlberg-Stiftung, das Kulturgut Hasselburg nennt es sich. Und nach wie vor, seit 40 Jahren, machen wir so eine Linie in dem Salon, Konzerte für den Kulturkreis. Und Dr. Stahlberg ist ja unter anderem auch viele Musiken macht für die drei Fragezeichen und auch für andere Folgen, schreibt auch Musicals. Und dann haben wir in diesem Jahr die Mona Lisa in der Scheune.
Die Mona Lisa als Musical?
Ja, ganz wunderbar.
Okay. Ja, vielleicht die eine oder der andere kennt es, weil das Erbe der Guldenburgs, die Fernsehserie, richtig, die hat dort gespielt.
Genau, und gerade jetzt gab es auch die Wiederholung vom Tatort. Das war auch das Blaue Blut. Spielte alles dort in Hasselburg und auch sonst ist es eigentlich ziemlich oft im Fernsehen.
Und dort soll auch ein kleines Museum für Sie eingerichtet werden.
Ja, es ist also, es gab immer schon eine zweite Scheune, in der noch bis vor einigen Jahren die Kühe waren. Aber das ist eben die, wir machen ja keine Milchwirtschaft oder sowas da. Da wusste man nicht so recht, was macht man jetzt mit dieser Scheune? Und in diese Scheune ist jetzt umgebaut und wird im Mai auch richtig eröffnet mit einem sehr schönen runden Rotundensaal. Und rechts davon ein kleines Museum für meinen Mann mit den Instrumenten oder beziehungsweise mit irgendwelchen wichtigen Dingen aus dem Leben.
Ihr Mann, der und eben Cembali gesammelt hat, muss man erzählen.
Genau. Ja. Und auf der anderen Seite kommt eben etwas, was jetzt der Körting-Raum ist. Und da werden eben die ein oder anderen spannenden Sachen. Sie sehen schon, hier wird gerade das eine oder andere abgebaut und das nehme ich schon morgen mal mit nach Hasselburg und wir fangen schon mal an, die ersten Vitrinen zu füllen.
Hier sind ja auch die Plakate von den alten Produktionen, ja. Ne? Also die drei Fragezeichen und der Tornadojäger oder eben der Superpapagei.
Richtig.
Und die Dinge, die jeder kennt, der eben damit aufgewachsen ist. Am liebsten würde ich mich hier noch eine ganze Weile umschauen, aber unser Besuch im Studio von Hörspielproduzentin Heike Diene-Körting geht langsam zu Ende, unser Rundgang auch. Wir sind wieder gelandet in der holzgetäfelten Empfangshalle. Sie produzieren nach wie vor, haben wir gehört. Welche Produktion steht denn als nächstes an eigentlich?
Also jetzt bin ich gerade dabei, den Weihnachtskalender zu machen für die drei Fragezeichen. Ein dreiteiliges Projekt.
Und es gibt ja auch die großen Live-Shows der drei Fragezeichen, TKKG in Zukunft auch. Ja. Wie ist das eigentlich für Sie, dort auf die Leute zu treffen, die mit Ihren Hörspielen aufgewachsen sind?
Also das ist schon umwerfend. Sie sind aber alle eigentlich sehr, sehr zurückhaltend und liebenswürdig. Aber wenn ich dann da sitze, jetzt noch mal am 12. und 13. März in Hamburg und da 12.000... jubeln natürlich, wenn die drei Fragezeichen auf die Bühne kommen. Ja, ein bisschen wie bei Popstars. Aber wer interessiert sich dann schon so sehr für den Regisseur oder für den Autoren? Das ist ja eigentlich, wenn Sie jetzt mal überlegen, gehen ins Kino, sehen einen Schauspieler. Wissen Sie, wer da die Regie gemacht hat?
Aber ich glaube, die drei Fragezeichen, die haben ja so eine Fangemeinde, da ist ihr Name durchaus auch ein Begriff.
Ja, natürlich. Und meistens sagen die dann auch nochmal an, dass ich da... Aber ich kann das manchmal hinterher lesen, dann im Facebook, dass sie sagen, oh, wir haben Frau Körting gesehen, die flitzte einfach durch die Reihen und so.
Sie haben hier bei sich einen Fahrstuhl tatsächlich. Ja. Der fährt direkt in die dritte Etage zum Studio.
Ja.
Das heißt, schöner Hörspielmoment zum Ende. Wir steigen gerne in den Fahrstuhl und fahren
dann
ab.
Können Sie auch wissen, dass das auch immer unsere Aufnahmekabine ist, wenn telefoniert wird. Dann rufe ich hier an und dann habe ich den anderen Hörer vor dem Mikro hängen und dann wird hier gesprochen. Da gibt es so legendäre Fotos auch mit Herrn Völz beispielsweise. Das ist wunderbar.
Die berühmten Sprecher und Sprecherinnen, die alle in diesem Fahrstuhl standen. Frau Körting, vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen sein durften.
Ich freue mich.
Und damit fährt der Fahrstuhl ab. Worauf müssen wir drücken? Auf die 2 steht drauf.
Ab in die Studiotaste.
Die Tür geht zu.
Die Tür geht zu, jetzt kommen wir nicht mehr raus.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.